Die Geschichte der Roten Hilfe ist immer auch die Geschichte der linken Solidarität, der Solidarität mit den politisch Verfolgten, der von Repression Betroffenen und der politischen Gefangenen. Mit der Gründung der ersten Rote-Hilfe-Komitees im Jahre 1921 nahm die seit heute 100-jährige Geschichte der Roten Hilfe in Deutschland ihren Anfang. Dieses Jubiläum nehmen wir heute zum Anlass, um jetzt mit Silke Markowski vom Hans-Litten-Archiv über die Rote Hilfe von damals bis heute zu sprechen. Das Hans-Litten-Archiv wurde 2005 in Göttingen gegründet mit dem Ziel, Solidaritätsorganisationen der Arbeiterinnenbewegung und der sozialen Bewegung zu dokumentieren. Guten Morgen, Silke.
Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier bin.
Ja, schön, dass du bereit bist, uns ein Interview zu geben. Dann starten wir vielleicht direkt mit der ersten Frage. Was ist denn die Rote Hilfe heutzutage, Silke?
Die Rote Hilfe ist ja, ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen sie eh, eine strömungsübergreifende linke Solidaritätsorganisation mit inzwischen über 12.000 Mitgliedern, die eben von Repression betroffene AktivistInnen aus allen linken Bewegungen unterstützt. Beispielsweise, wenn sie mit Prozessen konfrontiert sind oder Strafbefehle bekommen und ähnliches. Und eben auch politische Öffentlichkeitsarbeit machen zu einzelnen Repressionsmaßnahmen, zu Gesetzesverschärfungen und ähnlichem. Und damit ist die heutige Rote Hilfe e.V. Eben nicht eine ganz neue Erfindung. Sie ist in den neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre entstanden und hatte schon damals dann viele, ich sag mal, Schwesterorganisationen, viele andere Antirepressionsgruppen, die auch Rote Hilfe oder Bunte Hilfe und so weiter hießen. Und sie kann eben auch auf eine lange Geschichte zurückblicken von Solidaritätsstrukturen, die den Namen Rote Hilfe mit dem Namen haben.
Genau, und zu dem 100-jährigen Jubiläum wollen wir genau auf diese Geschichte blicken. Und zwar wurden ja am 12. April 21 wurden ja überall Rote Hilfe-Komitees gegründet. Wie kam es denn dazu?
Direkt nach dem Ersten Weltkrieg war es ja überall zu revolutionären Aufständen gekommen. Ich denke, recht bekannt sind beispielsweise die Räterepubliken, aber auch danach kam es ja immer wieder zu revolutionären Erhebungen und sozialistischen Aufständen, die dann staatlicherseits jeweils brutal niedergeschlagen wurden. Dabei gab es jeweils viele Tote, es waren Tausende von AktivistInnen in Haft. Ein Großteil der bei der Niederschlagung dieser Aufstände Getöteten und auch der Inhaftierten waren Männer. Und das waren oft die Hauptverdiener ihrer jeweiligen Familien. Und dadurch waren dann die Angehörigen der Gefangenen und Getöteten eben in größter materieller Not. Das war ja damals sowieso eine Zeit, in der sehr viele Menschen aus dem Proletariat unter sehr prekären Umständen lebten. Und dementsprechend gab es dann viele kleine lokale Solidaritätsgruppen, die sich eben um die Gefangenen kümmerten, die auch die Familien der Gefangenen und der Getöteten zu versorgen versuchten, aber die waren mit der Anzahl der Fälle völlig überfordert. Und im März 1921 verschärfte sich dann die Situation, als der mitteldeutsche Aufstand, also ein Arbeiterinnenaufstand im Industrierevier zwischen Halle und Leuna, brutal niedergeschlagen wurde. Und daraufhin sagte die Leitung der Kommunistischen Partei, dass es jetzt eben notwendig sei, flächendeckende und auch koordiniert und dauerhaft arbeitende Rote-Hilfe-Komitees ins Leben zu rufen, um die Solidaritätsarbeit zu verbessern. Und deshalb veröffentlichte die KPD in ihrer Parteizeitung Rote Fahne am 12. April 1921 diesen Gründungsaufruf Hilfe für die Märzopfer schafft Rote Hilfe.
Mhm. Für diese Unterstützungsarbeit, die du ja schon benannt hast, hat die Rote Hilfe wahrscheinlich auch ziemlich viel Geld gebraucht. Wie wurde denn die Arbeit finanziert?
Nun gut, also zum einen versuchten die Ortskomitees, also praktisch die Basisgruppen, durch Spendensammlungen in den Stadtvierteln, bei politischen Versammlungen, bei Vereinsfesten, in Betrieben und so weiter, größere Summen zusammenzubekommen. Das hat in der Anfangsphase, als diese brutalen Massaker an den mitteldeutschen Aufständischen noch in frischer Erinnerung waren, hat das auch sehr gut geklappt. Aber bald ließ dann auch die Höhe deutlich nach. Ein anderes wichtiges Finanzierungsstandbein war innerhalb der KPD extra Spenden einzusammeln. Die Parteispitze hatte auch alle Mitglieder dazu verpflichtet, regelmäßig an die Rote Hilfe zu spenden, um eben die GenossInnen in den Gefängnissen und ihre Familien nicht allein zu lassen. Und ein drittes ganz wichtiges Standbein war die internationale Hilfe. Sehr viele kommunistische Parteien von anderen Ländern oder eben auch Rote Hilfeorganisationen anderer Staaten haben diese Arbeit mit Großspenden unterstützt, einfach weil die Repression in Deutschland damals sehr viel höher war als in vielen anderen Ländern. Und gerade diese internationale Hilfe war dann 1923 extrem wichtig. Also die Rote Hilfe-Komitees, die litten eigentlich unter ständiger Finanzknappheit. Mhm. Aber 1923 hat sich dann die Hyperinflation so zugespitzt, dass diese Sammlungen im Papiermark ziemlich wertlos waren und dann nur noch mit den internationalen Dollarhilfen die Arbeit aufrechterhalten werden konnte.
Im November 1923 wurden die Rote-Hilfe-Komitees ja auch verboten. Wie kam es denn dazu? Liegt das auch an der Hyperinflation?
Nee, also die Rote-Hilfe-Komitees wurden schon immer ziemlich kriminalisiert. Solche Bereiche wie die Familien- und Gefangenenhilfe, die ja eigentlich eine ganz zentrale Aufgabe waren und eben sich auf Bargeldauszahlungen und Sachspenden für die Angehörigen und für die Gefangenen konzentriert haben, die wurden beispielsweise auch schon verfolgt, indem die Komitees mit Geldstrafen und so weiter wegen unerlaubter Sammlungen verfolgt wurden. Weit kritischer war dagegen der Bereich der Hilfe für Untergetauchte. Die Rote Hilfe unterstützte eben auch viele Menschen, die aus Angst vor den Verhaftungen nach dem mitteldeutschen Aufstand untergetaucht waren. Und das war ja eine klare Sabotage des staatlichen Repressionsapparats, die in sichere Bezirke zu schleusen und dort irgendwie in informellen Quartieren zu versorgen. Und dagegen ging dann der Staat auch sehr massiv vor. Und 1923 verstärkte sich dann die Repression gegen die Rote Hilfe-Komitees. Der SPD-Präsident Friedrich Ebert verhängte dann den Ausnahmezustand, als es dann im Oktober 1923 auch noch zum Hamburger Aufstand kam, also einem weiteren kommunistischen Aufstand, der staatlicherseits brutal niedergeschlagen wurde. Übertrug dann schließlich Ebert die Macht an das Militär und daraufhin wurden sowohl die KPD als auch die Rote Hilfe-Komitees im November 1923 verboten. Es setzten daraufhin Massenverhaftungen ein, die eben unter anderem auch die Rote Hilfe-Komitees sehr stark trafen.
Blieben denn diese Rote Hilfe-Komitees trotz Verbot noch tätig?
Das klappte dann auch weiterhin, obwohl sehr hohe Strafen beispielsweise für Spendensammlungen drohten, blieb die Rote Hilfe in vielen Regionen aktiv. Also in manchen Städten waren die Strukturen dann auch weitgehend durch die Massenverhaftungen zerschlagen worden. Aber insgesamt klappten die meisten Bereiche weiter. Es gab ja auch so halblegale Bereiche, die dann zum Teil ausgelagert werden konnten, wie zum Beispiel der Rechtsschutz für Angeklagte. Die Rote Hilfe-Komitees hatten ja schon gerade durch die Unterstützung von Untergetauchten einiges an Erfahrungen mit Konspirativität und Arbeit im halblegalen Graubereich gesammelt. Von daher war das dann etwas einfacher machbar. Es war dann auch dank eben dieser schon erwähnten internationalen Zuschüsse weiterhin möglich, die zentralen Unterstützungssätze auszuzahlen. Also gerade für die Familien und Gefangenen bezahlte die Leitung der Rote-Hilfe-Komitees eben jeden Monat einheitliche Sätze. Und das war nur mit internationaler Hilfe möglich. Aber zu dem Zeitpunkt stellte dann die Rote-Hilfe auch schon fest, dass auf die Art keine dauerhafte Finanzierung gemacht werden könnte, immer am, ich sage es mal, Tropf von den befreundeten Organisationen von auswärts. Und dementsprechend gab es dann bald Überlegungen, vielleicht stattdessen eine Mitgliederorganisation ins Leben zu rufen.
Damit hast du auch perfekt zu meiner letzten Frage übergeleitet. Wie kam es denn zu dieser Gründung der Roten Hilfe Deutschlands als Mitgliederorganisation?
Es ging eben tatsächlich darum, zum einen verlässlichere Strukturen, eine festere Organisation nochmal zu gründen, zum anderen eben um eine stabilere Einnahmesituation. Ne? Es war ja klar, wenn jeden Monat die Leute Beiträge zahlen, dann ist die Finanzierung besser gesichert. Also damals gab ja die Rote Hilfe wirklich Millionen für Familien- und Gefangenenhilfe aus. Und klar, nach dem Währungswechsel war das dann eben entsprechend wieder gesunken, aber das waren ja extrem hohe Summen und die Spendenbeiträge oder die Spendensammlungen waren sehr schwankend und sehr unzuverlässig. Und als dann das Verbot der Roten Hilfe und eben auch der KPD Ende Februar 1924 wieder aufgehoben wurde, dann forcierten die Rote Hilfe Komitees eben auch die Umstrukturierung hin zu einer Mitgliederorganisation. Und am 1. Oktober 1924 wurde dann die Rote Hilfe Deutschlands gegründet, die ja auch heute sehr viel bekannter ist, die dann auch bald zu einer der größten Massenorganisationen der Arbeiterinnenbewegung in der Weimarer Republik heranwachsen sollte und die eben durch die vielen Mitgliedsbeiträge dann auch eine sehr stabile Einnahmequelle für die weitere Arbeit darstellte. Und dadurch, dass sie dann so an Stärke und Größe gewann, eben auch nochmal ganz andere politische Kampagnen und größere Öffentlichkeitsarbeit und so weiter entfalten konnte.